Wasserdialoge. Quellen der Regeneration. Der Podcast, der verbindet. Heute mit Heimo Ecker-Eckhofen, Unternehmer in Fernitz-Mellach. Herzlich willkommen, Heimo. Heimo Ecker-Eckhofen. Dankeschön. Danke, dass du da bist.
Gerne. Danke für die Einladung.
Ja, wir reden halt, also wir haben halt einen Wasserdialog zu den Themen Wasser. Wir wollen ein bisschen über Veränderungen reden und Schlüsselmomente in deinem Leben und ja, Regeneration und den Themenbereich, wo du eigentlich Experte bist, nämlich Wasserkraft. Genau. Ich darf gleich mal anfangen.
Bitte.
Die Wasserdialoge. Es geht um Wasser. Welchen Bezug hast du zu Wasser?
Ja, mein Bezug ist vielfältig. Also ich habe eine starke Affinität zum Wasser als Element. Das Element, das ja einem, mit dem man sich umgeben kann, indem man einfach ja, ins Wasser geht, schwimmt. Also die ich habe schon immer Gewässer fasziniert, schon als Kind, habe am Bächlein gespielt, aufgestaut, Teiche gegraben, kleine, die halt in der Dimension, die man das Kind so basteln kann oder bauen kann. Und versucht irgendwie so bei den kleinen Staudämmen dann ein kleines Wasserrad einzubauen. Und ja, es war immer dieses ständige, dann dieses Umschmeichelnde vom Wasser, also das war immer ja für mich ganz was Angenehmes und auch diese Stetigkeit, ja, also das quasi ein Bauch, dass der immer rinnt, immer was da ist und das in Verbindung mit ja etwas Nutzbarem, sodass man auch ja Energie daraus gewinnen kann oder umwandeln kann, auch das war schon als Kind ja für mich faszinierend. Ja, und so bin ich da in das Thema hineingewachsen, auch dann über Ausbildung als Elektrotechniker und ja, über meinen Zugang, den ich dann auch lokal gehabt habe. Ich habe vor knapp 30 Jahren die Landwirtschaft meiner Großeltern übernommen, direkt quasi neben der Mur. Bin dort dem Gewässer ausgesetzt, im Guten wie im Schlechten, also vom Hochwasser bis zur Mühle daneben, die quasi noch vor kurzem Familienbesitz war, oder vor kurzem, vor 40 Jahren, und auch mit einem Wasserkraftwerk. Und so habe ich mich ein bisschen eingearbeitet, auch in erneuerbaren Energien und Wasserkraft war ein Teil davon. Ja, und so bin ich da habe dann auch eine Schottergrube, wollte einen Teich haben, habe daraus ein kleines Schotterwerk gemacht, weil der Planer mir das empfohlen hat und habe so quasi dann auch zum Gewässerbau, Stillgewässerbau am Bezug. Ich habe jetzt meinen eigenen Schottersee mit Hausboot, also schwimmend natürlich. Ja, und so ist das Wasser sehr präsent. Ja, bin auch über die Kraftwerke Verwalter des älteren Müllkonsortiums. Es ist eine Wassergenossenschaft, die es seit dem Mittelalter gibt in Graz. Und ja, die quasi den Müllgang in Graz verwaltet und auch Grundeigentümerin des Müllgangs ist. Und habe so ja natürlich auch auch diese Agenten bei mir. Und so habe ich immer zu tun, Wasserrecht, ja, Überflutungen, Dichtheiten, alles Mögliche, also ja, Wassernutzungen aller Art. Also mein Zugang ist, glaube ich, vielschichtiger.
Sehr, wenn du das alles so ansprichst, da merkt man wieder, bin ich ja wieder froh und dankbar, dass dieses Thema Wasser oder dieses Element so verbindend ist und so viele verschiedene Themen zusammenbringt. Und da bist du ja anscheinend ein Paradebeispiel. Weil du diese Bereiche alle, also du beschäftigst dich mit sehr vielen Bereichen, was das Wasser angeht. Ja, und du hast das auch vorher erwähnt, das Schöne eigentlich, so das Weiche vom Wasser, wenn man schwimmt im Wasser, was das für ein Gefühl ist. Gleichzeitig hat das Wasser so eine Kraft. Ja.
Genau, ja.
Ja, wenn du von Überflutungen redest oder, also es kann natürlich zerstören, es kann aber auch sehr viel Leben sein. Ja. Ja, ja. Und da sind wir. Würde ich dich bitten, ich weiß nicht, gibt es in deinem Leben Schlüsselmomente, wo du sagst, das ist der Grund, warum ich jetzt da bin, wo ich bin, oder habe meinen Fokus jetzt auf die Dinge, die ich mache.
Ja, Schlüsselmoment, ich könnte es jetzt gar nicht so als so einmaliges, punktuelles Ereignis beschreiben. Also ich bin in eine sehr naturfreundliche Familie reingewachsen. Also meine älteren Geschwister haben mit Natur direkt zu tun. Meine Schwester ist Biologin, mein Bruder die BOKU gemacht und meine Schwester hat mir als Kind quasi so von den Maximen her den Naturschutz nahegelegt. Sie hat dann bei Greenpeace gearbeitet und war für mich ein Vorbild. Mhm. Und etwas anderes als irgendwie so nachhaltig zu wirtschaften, ist mir gar nicht in den Sinn gekommen. Also das war immer so eine Maxime, die mir ja in die quasi ja hineingeboren bin und ja die nie verlassen wollte. Mhm. Und der Bezug zum Wasser ist sicher verstärkt worden, als ich ja durch Zufall, weil mein Onkel gestorben ist, die Landwirtschaft, in der jetzt auch wohne und die ich bearbeite, übernommen habe. Die habe ich dann umgestellt auf biologischen Landbau. Mhm. Und war dort eben mit dem Wasser konfrontiert, eben dann mit dem Projekt Schottergrube. Ich wollte eigentlich nur ein Stillgewässer bauen und in einem Acker, wo ich gewusst habe, da ist Schotter drin und da ist Grundwasser verfügbar. Und ja, bin so dann durch Zufall auf eine Planung gestoßen für zwei Wasserkraftwerke, die an der Mur einmal so konzeptioniert waren. Und dieses Projekt habe ich dann quasi übernommen, neu gedacht und in den Anfang 2000er Jahren dann auch weiter vollzogen mit einem Partner, mit der FAE Niederösterreich, dem niederösterreichischen Landesenergieversorger, und habe dann quasi die Umweltverträglichkeitserklärung mehr oder weniger eingeleitet und das Projekt dann aber abgegeben an die Energie Steiermark und an den Verbund. Mhm. Und so habe ich natürlich auch durch die Beschäftigung dann auch immer mehr Kenntnis erworben zu diesen Themen und bin dann auch durch Zufall zum Erwerb von mehreren Kraftwerken gekommen, am Grazer Mühlkanal und an der Feistritz, also bestehende Kraftwerke. Mhm. Bin selbst Elektrotechniker im Erstberuf und habe mich dann im Studium dann auch mit Energierecht beschäftigt und öffentlich-rechtlichen Verfahren, also Verfahrensrecht, und ja, war dann aus für meine Sicht breit aufgestellt, um solche Dinge dann durchzudenken, und habe auch das Glück gehabt, oder wie man es immer bezeichnen kann, dass ich damals diese Dinge dann auch finanzieren habe können, indem mir die Banken damals noch genug Geld gegeben haben, weil selbst habe ich keins gehabt, und um diese Dinge auch zu finanzieren. Und ja, bin dann so zu diesen Dingen auch gekommen und habe mir das einfach durchgerechnet bei den Kraftwerken, dass ich eben etwas mehr Geld dann immer übrig habe, als ich für die Kredite brauche, und das ist sich bisweilen auch ausgegangen. Und ja, und war, wie gesagt, auch schon, also dieses Faszinierende für mich, also dass sich da immer was dreht, unentwegt, außer es wird kaputt, es kann passieren, aber wenn man es gut wartet, halten Wasserkraftwerke sehr lang, das sind doch die längsten Anlagen, die es gibt, also so im Industriebereich, also die halten ja 100 Jahre und länger zum Teil, also die älteste Turbine, die ich jetzt eingebaut habe, die ist aus dem Jahr 1927, die ist jetzt also in 2 Jahren 100 Jahre alt und dreht sich.
Wow, ja.
Fast seitdem. Und das ist eigentlich ja der beste Typ, den ich da eingebaut habe bei meinen Kraftwerken, weil er jetzt schon so stabil gerechnet ist. Also es hat auch dieser massive Maschinenbau, also der fasziniert mich auch, also sowas Langlebiges, schön gebaut, weil es immer strömungsgünstig sein muss. Also es hat eine Ästhetik für mich. Und ja, natürlich gibt es, und das muss man auch sagen, bei Wasserkraft natürlich auch negative Begleiterscheinungen, die ökologischer Natur sind. Also man greift in einen Wasserkörper ein. Natürlich auch unterschiedlich, wo man sich bewegt, ob man jetzt in einen natürlichen Fluss sowas einbaut oder wie bei meinen Kraftwerken jetzt an Mühlkanälen, die von Menschenhand gebaut sind und eigentlich so ausgeleitet sind aus natürlichen Gewässern, um eben speziell mit dem Zweck, Mühlen anzutreiben oder halt jetzt Turbinen anzutreiben, mit denen man Strom macht. Also da muss man halt differenzieren, wie groß ist der Eingriff und ist das Gewässer eigentlich von Menschenhand geschaffen? Ist es ein Kanal, der bei dem es weniger ausmacht, natürlich das Wasser aufzustauen als beim natürlichen Fluss, wo man natürlich sehr differenziert herangehen muss, um die Ökologie nicht zu beeinträchtigen, weil natürlich ein frei fließendes Gewässer einfach ganz was Schönes und ökologisch auch was Wichtiges hat und auch, mittlerweile sehr selten ist leider und man da den Spagat oder diese Gratwanderung gut schaffen muss zwischen Energiegewinnung, erneuerbare Energiegewinnung und Erhalt oder Wiederherstellung von natürlichen Fließgewässern.
Das heißt, das ist dir beides ein Anliegen und es ist dir wichtig, dass du da die Balance halten kannst?
Ja, also es ist mir wichtig, ich kann dazu sagen, ich habe jetzt kein Projekt, wo ich in ein natürliches Fließgewässer eingreife. Das heißt, mittlerweile kann ich das ausschließen. Es hat sich natürlich auch, nicht natürlich, aber es hat sich im Laufe meiner Lebenszeit auch ein bisschen verschoben. Also die Gier hat sich verringert und das gesamtheitliche Denken hat mehr an Gewicht gewonnen im Laufe der Jahre.
Also das ist wirklich, würdest du sagen, ein Prozess. Das war jetzt nicht irgendein Anlass, sondern das ist nach und nach bei dir so, hat sich eigentlich so entwickelt?
Hat sich so entwickelt. Also man könnte sagen, der Primat der erneuerbaren Energiegewinnung hat sich relativiert zu einer Gesamtschau. Und natürlich ist es für den Einzelnen ist es leichter, Energie zu erzeugen in einer großen Menge, als so viel Energie einzusparen. Ich sage jetzt wie in meinem Fall, weil ich habe keine großen Energieverbräuche, ich kann natürlich mit Projekten viel erneuerbare Energie produzieren. Mhm. Wenn es um Einsparung geht, ist eher die Politik gefordert und natürlich der Wähler, um eben solche Parteien zu fördern, die Energieeinsparung ermöglichen, weil das natürlich die ökologischste Energieform ist jene, die man nicht verbraucht. Mhm. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns und ihr ist halt angehalten, das Seine zu tun.
Durchaus, ja. Und du hast jetzt interessante Sachen angesprochen und ich habe so das Gefühl, es ist dir wichtig, dass die Dinge in Bewegung bleiben und im Fluss bleiben.
Naja, das hat mich fasziniert. Ein Fluss bleibt ja immer in Bewegung. Also da muss ich nicht aktiv eingreifen. Mhm. Gleichzeitig ist es mir wichtig, natürlich, dass das auch erhalten bleibt. Der Fluss wird sich bewegen, egal ob jetzt eingeschränkt ist durch technische Bauwerke oder nicht. Aber die Frage ist, wie kann er als Lebensraum alle Funktionen erfüllen? Und mittlerweile weiß man ja, mit welchen Geschwindigkeiten ein Gewässer in welchen Ökoregionen fließen muss, um quasi, damit man keine negative Auswirkung eines Staubereichs hat oder Verlandungstendenzen hat, die quasi letztendlich zu einem Flusssediment führen, das zu dieser Flussregion nicht passt. Ich sage jetzt, Salmonidenforellen brauchen kiesige Oberflächen. Mhm. Die können mit Schluff und Sanden nicht so viel anfangen oder gar nichts anfangen, können ihren Laich nicht ablegen. Nicht? Also da weiß man ja schon, wie diese Dinge funktionieren. Und mir ist es wichtig, dass diese Dinge alle berücksichtigt werden und es gute Leitplanung gibt für vernünftige Abwägung zwischen der Erzeugung erneuerbarer Energie, speziell jetzt in meinem Fall Wasserkraft und der Befreiung, sage ich jetzt, von Fließsystemen, von menschlichen Sachzwängen, damit quasi die Natur wieder diesen Raum einnehmen kann, den sie braucht und verdient.
Mhm. Okay, und wo ich auch hellhörig geworden bin, ist dann auch, wie du erzählt hast, wie sich das bei dir so entwickelt hat. Mhm. Und man könnte ja fast sagen, dass das, wenn du von Zufällen und Glück sprichst, war sicher sehr viel Intention, was du bewegen willst. Mhm. Aber in einer gewissen Weise fühlt es sich also an, als wärst du selber mit deinem Leben da im Fluss, mit dem Wasser, wo du sozusagen schon auch die in einer gewissen Weise führen lässt, wo es jetzt wichtig ist, dass du die einbringst, um diesen ganzheitlichen Gedanken auch wirklich leben zu können.
Ja, also ich bin nicht mit allem zufrieden, was ich bis jetzt gemacht habe. Das kann ich selbstkritisch verneinen. Ich bin jetzt zufrieden damit, dort, wo ich jetzt angekommen bin. Kann über vergossene Milch natürlich jammern, aber das nützt jetzt nichts. Also ich sage jetzt, bei den Murkraftwerken hätte es sicher noch Potenzial gegeben nach oben, aber wie gesagt, das war dann abgegeben, und also ökologisches Potenzial nach oben, aber es war dann abgegeben an die Nachfolger, und damit haben die daraus das gemacht, was ja damals so üblich war. Ich möchte jetzt niemanden kritisieren. Jedenfalls, wenn ich es jetzt machen würde, würde ich es anders machen.
Das ja.
Kann ich wohl sagen. Und aber wie gesagt, Status quo ist prinzipiell in Ordnung. Ja. Bin ich mit mir ja im Reinen.
Ja, das sind so die gewissen Lernprozesse wahrscheinlich, die wir alle dann so durchmachen. Und ist ja dann schön, wenn man weiß, es ist gut, dass man da ist, wo man ist. Ja. Und das einfach auch mitnehmen kann aus diesen Erfahrungen, und das ja alles einen Grund hat, dann, dass man das irgendwo einbringen kann, seine Erfahrungen teilen kann. Und was würdest aber du sagen jetzt, wenn wir über erneuerbare Energien reden und jetzt im Speziellen auch Wasserkraft oder allgemein erneuerbare Energien, was hast du da gelernt, was ist wichtig, dass wir, worauf wir schauen sollten in unserer Gesellschaft, vielleicht jeder Einzelne, aber auch im Großen und Ganzen?
Also es gibt aber, es ist ein sehr breites Thema. Ich habe Bilder dazu, oder zumindest Fragestellungen, nicht für alles Antworten. Wenn es jetzt um die Optimierung von Energiesystemen geht. Mit Optimierung, unter Optimierung verstehe ich ökologisch verträgliche Aufbringung in einem quantitativ passenden Maß mit einem auch dazu passenden effizienten Verbrauch, also in diesem Verhältnis. Dann kann man das natürlich schon zweiteilen, also Erzeugung und Aufbringung auf der einen Seite, Verbrauch auf der anderen Seite. Wesentlich ist sicher, wie schon vorher erwähnt, wie kann man es steuern, dass die das Energie prinzipiell als damit sparsam umgegangen wird. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch, sie, wenn der nur dann verbraucht wird oder dann eher verbraucht wird, wenn sie auch ausreichend da ist. Das heißt also, dass es Anreize gibt, Energie zu sparen, wenn erneuerbare Energieträger sie in dem Moment nicht aufbringen können. Da gibt es den Begriff Dunkelflaute, also wenn kein Wind geht, es dunkel ist, vielleicht auch noch so kalt ist, dass auch die Gewässer oder Zubringer vereisen und die Wasserstände oder die Abflüsse abnehmen und damit weniger erneuerbare Energien quasi im Netz sind. Dass man sagt, okay, da gibt es quasi Einsparungsanreize, indem die Energie dort, wie es jetzt möglich ist, im Viertelstundentakt abgerechnet wird und sie teuer wird, dann, wenn sie nur gering vorhanden ist, und halt günstig wird, wenn ausreichend vorhanden ist, dass man sagt, okay, es gibt quasi dann einen gesteuerten Verbrauch und Smart Grid oder Smart Usage, dass man eben Anreize schafft, dass die Verbraucher eben auf dieses volatile Dargebot auch reagieren. Das war ja bis vor kurzem, als alles fossil oder der Großteil fossil gesteuert worden ist und die großen Kraftwerke planbare Leistungen und Energien geliefert haben, war das nicht notwendig. Da hat man einfach für den Verbrauch einen Forecast gemacht und quasi dann die Erzeugungen danach mit nach einem Fahrplan zukünftig einfach eingeschaltet oder ausgeschaltet. Das ist jetzt nicht mehr möglich durch den hohen Anteil erneuerbarer Energieträger. Das heißt, man müsste jetzt entweder zwischenspeichern, das ist auch kostenintensiv, dazu komme ich noch, oder quasi den Verbrauch so steuern, dass er eben dargebotsmäßig sich dann stattfindet. Das ist das eine. Daneben ist es natürlich ein gesellschaftliches Problem, weil zum Beispiel Individualverkehr, und es ist quasi prognostiziert, dass die Umstellung von fossilen zu erneuerbaren Energien, also zu Elektromobilität, den Strombedarf um 25% erhöhen wird. Also da ist jetzt auch schon der Lkw-Verkehr mitgerechnet. Das heißt, man hat auch zusätzliche Kapazitäten, die man bereitstellen muss. Und da ist natürlich der Individualverkehr, der ist eben gesellschaftlich eben hoch angesehen, hat repräsentativen Charakter. Und da fehlt mir jetzt quasi so die Idee, wie man die Menschen dazu bringen kann, dass es auch cool ist, quasi mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, so quasi wie man diesen Green Glamour quasi ausbreiten kann, um eben energetisch-ökologisch opportune Verhaltensweisen lässig zu machen und das auch gesellschaftsfähig irgendwie als lässig zu etablieren. Also da weiß nicht, ob man das wird man wahrscheinlich auch nicht leicht politisch steuern können, sondern da braucht es irgendwie mehr an Drive oder ja. Also ja, das ist einmal ein Umdenken, sage ich, wodurch das auch immer da ist. Mit Kohle kann man das sicher gut machen. Also der Preis ist immer eine gute Steuerungsmöglichkeit. Mhm. Das zweite ist nämlich die Speicherung. Also ein wesentliches Element ist die Speicherung erneuerbarer Energie, damit man eben diesen Versatz zwischen Erzeugung auf der einen Seite, Verbrauch auf der anderen Seite gut buffern kann. Das heißt, Energiemengen buffern kann, um sie dann wieder abrufen zu können, wenn Verbrauchsspitzen da sind. Also da fehlt auch noch einiges. Da gibt es molekulare und chemische Möglichkeiten, Pumpspeicherkraftwerke oder auch Batterien. Alles quasi immer mit für und wieder zu betrachten. Batterien, man weiß jetzt die aktuelle Batterietechnik, da gibt es noch Luft nach oben, was den Chemismus anbelangt. Kobaltverbrauch, Lithiumproduktion ist schwierig. Da ist meine Hoffnung, dass sich durch diese industrielle Ausrollung da hoffentlich bald neue chemische Systeme ergeben, die ohne großen Aufwand, also Natrium, also Salzbatterie, Schlagwort, also Natrium statt Lithium, dass man sagt, da hat man Ressourcen, die man anzapfen kann, ohne die Umwelt zu zerstören, auf der einen Seite, auf der anderen Seite Recycling, also sodass, wenn sie am Ende der Lebenszeit angekommen sind, nach 6.000 bis 10.000 Zyklen, dass man sie wieder Sorten rein zerlegen und wieder neu aufbauen kann. Und natürlich die physikalische oder molekulare Ebene, wo man sagt, man hebt das Wasser am 1000 Meter höher an, um dann die potenzielle Energie wieder zu nutzen und es wieder abzuarbeiten, ist natürlich immer mit einem Flächenverbrauch, mit einem Verbrauch Lebensräumen, in dem Fall meistens hochalpinen Lebensräumen verbunden, die auch wertvoll sind. Ja, muss man schauen, welche Kompromisse man da finden kann. Mhm. Wie gesagt, darum würde das quasi in der Kette, in der Kaskade an zweiter Stelle stehen. An erster Stelle würde die Vermeidung oder die bedarfsorientierte oder aufbringungsorientierte Verbrauch beziehungsweise die nicht, also aufbringungsorientierte Einsparen stehen und in zweiter Linie dann die Speicherung. Also es geht nicht anders wie zum Beispiel bei der Wärme, wo man zum Teil im Sommer viel Überwärme hat und im Winter Wärmebedarf hat. Das ist natürlich naheliegend, dass man da Saisonspeicher braucht. Mhm. Und ein bisschen eigene Werbung für mein Sonnenspeicherprojekt, aber kann man wieder ausklammern natürlich. Ich bin natürlich da subjektiv, aber der Rest hoffe ich, dass ich da intersubjektiv, also nahezu objektiv unterwegs bin mit meinen Meinungen. Ja, das ist es so in langen Worten. Ich hoffe, ich bin nicht zu weit ausgeholt, sonst muss man es halt rausschneiden.
Das ist super. Also, und ich finde auch super, wenn du darauf hinweist, weil wir wollen ja auch Wissen weitergeben und es wäre ja auch interessant, wo sie Menschen hinwenden können, wenn sie wirklich Interesse haben, sich da etwas zu ändern, wenn sie die Möglichkeit haben.
Ja, ich wüsste doch nicht, wo man sich hinwendet, aber ja.
An dich, nicht?
Schwierig, okay. Weil ich quasi keinen Einfluss oder nur einen kleinen Einfluss habe, einen sehr bescheidenen auf die Gesellschaft. Okay. Also jetzt vielleicht durch Podcast, der von XY gehört wird, sonst maße ich mich nicht an, da irgendwie da Breitenwirkung zu haben. Also bin froh, wenn ich meine Dinge auf die Reihe kriege und zusammenstreue. Mhm. Aber habe jetzt darüber hinaus nur bedingt, ja, glaube ich, nur bedingt Einfluss nehmen zu können. Aber vielleicht ist es auch, ja.
Samenstreuen ist ja schon mal sehr wichtig und das Verankern im Bewusstsein der Menschen. Mhm. Und also jetzt kurz zusammengefasst, wenn, das heißt, wir haben dieses Spannungsfeld. Wir wissen, wir werden viel mehr Strom brauchen.
So wie es jetzt geplant ist, genau.
Genau, so wie es jetzt geplant ist. Es ist aber weniger berechenbar durch die erneuerbaren Energien im Vergleich zu dem, wie es früher war.
Im Tages- und Jahresverlauf, ja.
Und das heißt, die Lösung, eine Lösung, eine Möglichkeit wäre aber mehr Speicher sozusagen zur Verfügung zu stellen, um das auch berechenbarer zu machen, wie viel zur Verfügung ist. Aber wichtig wäre auch zu schauen, wann man konsumiert, wann konsumiert werden kann
und den Konsum abzustimmen. Auf Zeiten, wo auch ein hohes Angebot da ist. Also Angebot und Nachfrage zu synchronisieren, das wäre quasi die Kurzbezeichnung dazu.
Kurzbezeichnung, genau. Und da sind wir eigentlich beim so am
und dann noch einsparen natürlich da in also quasi, das wäre quasi die erste, in der Kaskade quasi die erste Lösung. Oder der primäre Zugang. Ne? Also einsparen, synchronisieren, speichern.
Einsparen wäre jetzt von Haus aus schon diesem Plan entgegenzuwirken.
Ja, also quasi zu schauen, wo kann man Effizienzsteigerungsmaßnahmen machen, sodass man weniger, in dem Fall bei Strom, jetzt weniger elektrische Energie verbraucht. Ne? Bei der Wärme ja, wo kann man dämmen, wo kann man Prozesse so umstellen, dass sie weniger Primärenergieeinsatz bedürfen. Ne? Industrieprozesse. Industrie ist doch ein großer Anteil des elektrischen Energieverbrauchs zum Beispiel. Ne? Also Industrieverkehr haben wir 2/3, Haushalte haben 1/3. Also das heißt, da kann man natürlich, ist der Hebel auch ein ganz großer.
Ja, komplexer Kreislauf. Und die Frage ist, wie, nachdem wir ja von Quellen der Regeneration auch sprechen, wie sie das regenerieren kann, dieses System. Wir haben da jetzt doch ein sehr großes Feld aufgemacht, hast du sehr stark gesagt, so eher sehr, sehr allgemein einmal über die Energiesituation gesprochen. Könntest du den Hörern, also ich möchte dann schon immer ganz gerne auf Regionen schauen und auf jeden Einzelnen, was man so beitragen kann. Hast du da Hinweise für die Zuhörer, was man machen kann? Das ist eh teilweise auch schon angedeutet, aber ich bin mir sicher, da gibt es doch was, wo man sich das bewusster machen kann.
Also was immer hilft, ist zu versuchen, immer differenzierte Zugang zu dem Thema zu haben, bevor man seine Meinung lautstark kundtut. Ich könnte jetzt schwer sagen, was der Einzelne dazu tun kann, wenn ich jetzt von Wasserkraft spreche. Also Wasserkraft ist, weil wenn ich sagen würde, ja bitte jubelnd beklatschen, wäre es falsch, weil es genau dieser Differenziertheit widersprechen würde, die ich gern hätte, sage ich, die ich glaube, ich habe für mich und die gerne auch den anderen zumessen würde.
Ja.
Ich glaube, dass man, natürlich, man kann selbst kleine Beiträge leisten und ich glaube, die Summe aller Beiträge machen dann was Großes aus. Also und wenn man Instrumente oder wenn man Dinge nützt, die geboten werden, um eben zum Beispiel seinen Verbrauch abzustimmen auf Zeiträume, wo auch genug erneuerbare Energie vorhanden ist, dann wäre es sicher toll, wenn man das auch nützt. Das wird hoffentlich in Kürze bald soweit sein. Es ist auch, also mit den Energiegemeinschaften und erneuerbaren Energiegemeinschaften, also da gibt es ein paar Instrumente, die das fördern, sage ich jetzt auch, oder die schon Anreize dazu geben, wo man quasi in Viertelstunden Abrechnungszeiträumen dann, wenn man die Energie nutzt, wann sie gleichzeitig, wenn sie von den erzeugenden Energiegemeinschaft eingespeist werden, sich Geld spart und dann natürlich auch weiß, dass sie zumindest kaufmännisch bilanziell auch zur gleichen Zeit ökologisch vertretbar gut erzeugt worden sind, dann ist das einmal sicher wäre das ein Modell, wo man sich schon mal beteiligen kann. Also man muss man kann da als Erzeuger beitreten, als reiner Abnehmer oder als Erzeuger und Abnehmer. Da gibt es viele Möglichkeiten. Nicht? Und ich glaube, in Kürze mit dem neuen LWG, also mit Elektrizitätswirtschaftsgesetz, wird es dann auch möglich sein, dass man direkt einkauft von Energieerzeugern und damit auch ja, nicht unbedingt eine Gemeinschaft bilden muss, sondern auch ja, dann Anreize hat, um dann die Energie einzukaufen und zu verbrauchen, wenn ausreichend da ist. Und zum Beispiel, wenn untertags die Sonne scheint, haben wir schon einen großen Teil der Energie, die über Photovoltaik erzeugt wird. Und da macht es natürlich Sinn, dann halt die Waschmaschine oder die Geschirrspüler einzuschalten, also die großen Verbraucher dann zu betätigen. Oder eine Wärmepumpe, mit der man quasi dann ein bisschen was vorheizen kann. Wobei, Wärmepumpe wird meistens im Winter gebraucht. Also wenn sie jetzt für die Heizung oder verwendet wird, aber für die Warmwasserproduktion macht es natürlich im Sommer umso mehr Sinn. Im Winter hat man leider wenig Solarenergie und da ist die Wärmepumpe natürlich passt saisonal nicht ganz dazu, aber es gibt natürlich im Winter auch Phasen, wo man mit Windenergie, weil der Windenergie ist stärker im Winter, weil die Luft schwerer ist, weil sie dichter ist und damit hat man tendenziell natürlich mehr Windkraft im Winter und da kann man natürlich auch Zeiten ausnutzen und da gibt es jetzt bald einmal und gibt schon jetzt finanzielle Anreize und alles, was man da ausnutzen kann, trägt schon dazu bei, dass man quasi dieses System stärkt, sage ich jetzt einmal. Ja.
Das heißt, das sind einerseits finanzielle Anreize, die du jetzt erwähnt hast, aber schon auch Schritte, die an die Eigenverantwortung appellieren?
Ja, genau. Es ist Eigenverantwortung und finanzieller Anreiz. Da hat man zwei Motivatoren. Besser als gar keiner, sage ich.
Und Eigenverantwortung und auch das Einladen, sich wirklich mit dem Thema auch mehr zu beschäftigen. In
genau,
einer gewissen
man
Weise.
Muss kein Spezialist werden. Mhm. Aber es gibt so recht einfache Ableitungen. Und wenn man sich diese zu nutzen macht, und der Markt reagiert eh drauf, also das, man muss sich da gar keine großen Gedanken machen. Weil die Grenzkosten erneuerbaren so gering sind, sind eben auch die Marktpreise oder die Spotpreise so gering, dass wenn man sich da an diesen Algorithmus, an diesem Markt festhält, muss man gar nicht selbst irgendwelche hochanalytischen Berechnungsprogramme quasi laufen lassen, sondern kann man eigentlich damit schon viel erreichen und dann automatisiert dann irgendwelche Geräte einschalten oder nicht. Wenn man halt so viel Technik halt haben möchte, das ist natürlich das Nächste.
Ja, genau. Aber da tut sich ja einiges dann, wo man das tut sozusagen sich anschließen
genau, ja.
kann. Doch dieses Miteinander, das ja schon da ist, wo man schon...
Durch Vernetzungen, ja.
Ja, Netzwerken, Vernetzungen.
Man darf halt keine Angst haben, dass ein Dritter vielleicht merkt, wenn man die Waschmaschine einschaltet oder den Geschirrspüler.
Mhm.
Weil es wäre natürlich theoretisch dann nachverfolgbar von den Lebensgewohnheiten her, aber ja, es ist, mir wäre es einerlei, also damit sehe ich noch nicht meine Privatsphäre beeinträchtigt, aber wie gesagt, es ist ein kontroversiell diskutiertes Thema und ja, und da muss man natürlich auch Rücksicht nehmen, aber wie gesagt, ich möchte da jetzt kein neues Topic öffnen, dazu braucht man wieder einen eigenen Podcast und
ja, aber ist ein interessanter Punkt, dass du den ansprichst. Mhm. Und da habe ich aber jetzt noch eine Frage. Wie groß ist der Anteil von Wasserkraft bei erneuerbaren Energien?
Man besitzt jetzt Wasserkraft ist Elektrizität. Und also grosso modo sind wir irgendwo zwischen 50% und 60%. Das hängt davon, also jetzt am gesamtelektrischen Energie, an der gesamten elektrischen Energieaufbringung, beziehungsweise letztendlich heuer oder 2024 haben wir einen Überschuss gehabt an der Erzeugung, also wenn man erzeugt bilanziell übers Jahr als verbraucht. Und da war die Wasserkraft hat da, ich sage jetzt ja, um die 60% gehabt, nicht? Der Rest ist dann halt aufzufüllen mit anderen erneuerbaren Energieträgern. Aber das so kann man sich das vorstellen. Aber der am Gesamtprimärenergiebedarf macht wiederum die elektrische Energie, ohne mich jetzt bitte da festnageln zu wollen, aber nur ein Drittel circa aus. Das heißt, also wir haben natürlich dann da von der Wasser ist, macht die Wasserkraft, ist dann wieder nur bei, ja, ein Drittel ist dann, macht dann 20% des gesamten Primärenergiebedarfs aus.
Mhm.
Aber okay. Das ist jetzt quasi aus dem Stegreif. Müssten wir quasi da jetzt genau in der letzten Statistik nachschauen, wie sich das verhält. Weil es gibt ja auch natürlich Energieträger, um die dann gleich thermisch umgesetzt werden, also für Heizung, für chemische Prozesse, das heißt also für Verkehr. Mhm. Also das heißt, und damit, darum nimmt die, ist quasi nicht alles, die Energie wird nicht elektrisch verwendet, sondern zum überwiegenden Teil für andere Einsätze. Aber es verlagert sich, das muss man sagen, tendenziell zu Strom, weil eben bei Strom, den kann man am ehesten noch mit erneuerbaren Energien quasi bereitstellen oder erzeugen. Erzeugen ist untechnisch natürlich, man kann Energie umwandeln. Mhm. Und da, nachdem ja quasi auch die Wärmeproduktion oder Wärmeumwandlung tendenziell durch Wärmepumpen verstärkt erfolgen soll, kann man damit rechnen, dass auch 25% des aktuellen Stromverbrauchs zusätzlich für Wärmepumpen bereitgestellt werden müssen. Das heißt, Stromverbrauch wird sich sicher um 50% erhöhen, zum Teil wird auch gesagt, verdoppelt sich und ein nicht unerheblicher Teil ist dann auch für neue Formen der Wärmebereitstellung notwendig. Sei es jetzt im industriellen Bereich, Großwärmepumpen, aber auch im Haushaltsbereich. Mhm. Also zur Stützung von Wärmenetzen zum Beispiel, aber auch für Einzelheizungen. Mhm.
Ist aber schon noch immer, ist mir jetzt aufgefallen, die Wasserkraft, zumindest bei den erneuerbaren Energien, ein relativ großer Anteil.
Ist ein sehr großer Anteil, ja. Weil es ist auch historisch gewachsen. Man muss sagen, die Wasserkraft gibt es ja schon seit den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts. Das heißt, seit 135 Jahren und damit gibt es natürlich da einen Vorsprung. Und die Wasserkraft hat natürlich auch, ist auch relativ angenehm, weil sie relativ konstant läuft und damit auch gut planbar ist. Das heißt, also sie wird ihren Platz weiterhin haben. Es wird ein bisschen was noch ausgebaut werden, sicher enden wollend. In ein paar Bereichen werden Kapazitäten verkleinert, dort wo vielleicht noch keine Restwasserdotationen nach nationalen Gewässerbewirtschaftungsplänen durchgeführt sind oder Fischaufstiegshilfen, die quasi das Wasser dann an der Turbine vorbeileiten müssen. Da wird es also ein bisschen Einbußen geben, aber tendenziell ist es. Hoffentlich überschaubar und ist natürlich der Ökologie geschuldet und ist natürlich wichtig, dass man alles im Auge behält. Und darum habe ich jetzt da aus meiner Sicht jetzt kein tränendes Auge dafür.
Und da schließt sich jetzt für mich wieder der Kreis, weil das hast du vorher schon des Öfteren erwähnt, dass wir da natürlich die Balance brauchen. Mhm. Und deswegen danke für die Einblicke. Mhm. Sehr interessant und gefreut mich sehr. Ja, dass wir den Dialog jetzt führen haben können.
Sehr gerne, ja.
Okay.
Ich hoffe, ich habe nicht viel mehr Fragen aufgeworfen, als ich beantworten konnte. Aber ja, wenn, sonst müssen wir halt das irgendwo nachholen oder nachschauen.
Ja, genau.
Was Wikipedia dazu sagt.
Oh.
Oder die KI.
Oder die KI oder doch jemanden direkt fragen.
Genau.
Oder wir reden weiter. Wenn ganz große Fragen auftauchen, dann sehr gern. Auf jeden Fall, ist ein guter Einblick für viele, einfach um ein besseres Verständnis zu bekommen für das ganze komplexe Thema. Danke.
Sehr gerne.
Das war eine Folge Wasserdialoge. Im Auftrag vom Bildungsverein Raum des Moments. Business Solutions for Integral Life Work mit Ines Ehrbar und Gästen.